so eine Gewissensfrage stellen, wie ist es so, als Jünger von Jesus unterwegs zu sein? Zum Beispiel letzte Woche. Wie war das so? Wir haben hier von Adlerflügel gesungen, wir haben hier von Kraft und Autorität gesungen. Hast du das so erlebt? Vom letzten Montag bis gestern Abend. So richtig Rückenwind gespürt. Nichts Schiefes gesehen letzte Woche. Nichts Ungutes gesehen letzte Woche. Kein Moment, wo du hast müssen sagen, was bin ich auf eine? Was bin ich auf eine? Wer von euch kann sagen, letzte Woche habe ich den Himmel auf Erden erlebt? Und nichts ist da im Krumms drin. Wer? Du darfst dich fein die Hand aufstrecken, so, dass man nicht das alle sehen. So. Da. Niemand. Das habe ich noch schwein gehabt. Weil, ich gehe nicht. Mal das schon ein Trost. Oder? Man weiss, die anderen sind auch nicht besser. Oder? Aber wenn ich heute zu euch rede, geht es eben genauso um Menschen wie du und ich, um Anti-Helden. Anti-Helden und Anti-Heldinnen. Das Thema, ich sage mal der Einstieg von heute Morgen, nicht das Thema, aber so der Einstieg. Und ich könnte euch so als Anti-Held, eben als einer, der so gestolpert ist und wo einiges krumms ist gelaufen, könnte ich euch, glaube ich, warte ich noch gerade schnell mit verteilen, Monika, merci. Könnte ich euch, glaube das Buch füllen von dem, mit spannenden, weniger spannenden, mit interessanten, weniger interessanten Geschichten. Und es gibt sicher das eine oder andere so Begebenheit, wo du könntest sagen, ja, ist mir genau so gegangen, genau. Aber ich will heute nicht von mir reden, ich will heute von zwei richtigen Versagern reden. Nicht so Menschen wie mir, wo zwischen ihnen so etwas Schiefes war, aber eigentlich ist es ja so nicht tragisch. Und ich kann mich gut erinnern, wo ich als Jugendlicher, erzähl gleich noch schnell etwas von mir, als Jugendlicher mein Leben so Gott übergeben, bin ich so im Hadern mit Gott. Und gesagt, weisst, eigentlich sage ich schon ja zu dir, weil ich nämlich ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Das war meine Motivation dann. Ich denke, da ist mal so die Prediger gefragt, was würdest du machen, wenn Jesus nächste Woche würde kommen? Und ich gemerkt, dass ich nicht so wohl war. Und das hat mich demotiviert, über die Bücher zu gehen, eigentlich. Weil ich ja gerne schon wäre sicher gewesen, was denn mit mir wäre, was Jesus ist. Aber nachher, als ich diesen Schritt so da habe, ich gemerkt, es hat sich gar nichts verändert in meinem Leben. Und ich habe Gott gesagt, weisst, ich bin so behütet, so brav aufgewachsen, ich habe kaum etwas Schlechtes gemacht. Gut, er hat zwei Fränkel und dort der Mutter geklaut und dort mal und so. Oder? Aber das ist ja nichts Weltbewegendes, nichts Tragisches. Oder? Und dann gesagt, ich wäre viel lieber so einer, so einen richtigen Absturz. Oder? Und ich könnte der ganzen Welt erzählen, schau, aus dem Absturz, da, was ich heute geworden bin, oder? Gefühl, das wäre dann etwas. Oder? Und darum sage ich, ich erzähle euch von zwei richtigen Abstürzen heute Morgen, nicht nur von einem, der so ein Häppchen durchs Leben geschafft hat oder so. Oder wo, eben, wenn man würde nachdenken, sicher das eine oder das andere würde vorkommen. So richtige, zwei richtige Versager. Zwei, gesagt, richtige Abstürze. Und wir wollen dann ihre Geschichte ein bisschen anschauen. Und die Geschichte nicht nur anschauen, um zu sagen, ja, die zwei, so, sondern die Frage, was hat das für dich zu tun? Was hat das mit deinem Leben zu tun heute Morgen? Was bewegt das, wenn du in dein Leben hineinschaust? Und für den ersten von diesen Versager habe ich hier einen Stock mitgenommen. So. Wer könnte das sein? Und er hat Geschichte geschrieben mit einem Stecken. Moses, ja. Aber es ist nicht der Moses, den ich euch erzähle davon. Es ist eben einer, der ein bisschen im Schatten war von Moses. Also. Und vielleicht bist du einer von denen, der manchmal so ein bisschen im Schatten ist von einem anderen, von einem, der eben viel, viel noch die grössere Verheißung und noch die grössere Segen hat als du. Und wenn wir den Aaron anschauen, müssen wir wissen, dass eigentlich das Volk von Gott, das auserwählte Volk, ist in der Sklaverei drin gewesen. Sie haben wirklich müssen arbeiten. Und dann hat der Pharao hat er gehört, dass da so etwas umgemunkelt wird. Und zwar hat man gesagt, weisst was, jetzt müssen wir langsam Angst haben von diesen Juden. Die krüppeln und krampfen zwar, aber die werden immer mehr. Die werden nicht mehr, die haben noch Zeit für Kinder zu machen neben dem Arbeiten. Und die machen so viele Kinder, dass wir müssen Angst haben, dass eines Tages das Volk Israel aufsteht und uns das Land wegnimmt. Da müssen wir uns etwas einfallen, oder? Wo hat sich der Pharao einfallen? Zuerst haben wir gesagt, die Arbeit ist auch zu leicht. Die müssen ein bisschen mehr arbeiten. Und als sie Ziegelsteine gemacht haben, haben sie gesagt, also von jetzt an haben wir euch haben wir das Schrot gebracht oder in den Lät hineinmischelt. Jetzt müsst ihr selber schauen für das. Aber die bringen dann gleich viele Ziegelsteine, oder? Also sie müssen krüppeln und krampfen. Was ist passiert? Die Hälfte gestorben? Nein. Fokus hat weitergewachsen. Fahr auch wieder, da müssen wir etwas einfallen. Das wird wirklich gefährlich. Und was hat er gemacht? Ganz einfach, wir müssen einfach all die Buben umbringen, oder? Alle Buben, die auf die Welt kommen, umbringen, dann wachsen die nicht mehr weiter. Oder? Und sie hat das gemacht. Und das war zu der Zeit, wo der Aaron etwa 2-3-jährig war. Und er hat Schwenker, er war auch schon ein bisschen zu alt, um umzubringen, oder? Also, ich muss sagen, er ist einer, der wirklich ab der Klippe gesprungen ist im richtigen Moment, dass er nicht abgestürzt ist, oder? Aber irgendwo hat er mitüberlebt, dass da etwas nicht gut ist. Er hat nämlich müssen helfen, mit seiner grossen Schwester Miriam der Moses zu verstecken. Sie haben Mose versteckt, die Geschichte kennt ihr. Mose ist 40 Jahre lang ist er beim Pharao am Hof gewesen, ist 40 Jahre lang in der Wüste gewesen. Also Aaron und Mose haben 80 Jahre lang, geht man davon aus, nicht so Kontakt gehabt zusammen. Kleinbrütsch oder Grossbrütsch, 80 Jahre, haben sie lange nicht so gesehen. Und dann ist es zu einer Begegnung gekommen. Und wie ist es zu dieser Begegnung gekommen? Mögt ihr euch noch erinnern? Und warum? Also Gott sagt dem Mose, du bist der, der jetzt das Volk geht bei den Ägyptern abholen, oder? Wir gehen weg von dort, oder? Und was sagt der Mose? Halleluja, endlich hast du gemerkt, dass ich ein toller Kerl bin. Nein. Ich habe nicht Angst. Und was sagt Gott? Ich gebe dir einen, der schwätzt für dich, oder? Du musst dir vorstellen, zu dieser Zeit, oder? Dass der kleine Brütsch eigentlich sagt, ich brauche einen. Und wer bekommt darüber? Kommt der grosse Brütsch, dem kleinen Brütsch soll helfen. Ich weiss nicht, wer von euch als kleine, grosse Brütsche hat, oder? Aber es ist nicht die Reihenfolge, wie man es eigentlich macht, oder? Also, der grosse Brütsch muss dem kleinen Brütsch helfen. Und Gott sagt dem grossen Brütsch, das ist der Aaron, gang zum Mose, oder? Und sie sehen einander wieder. Und dort fängt eigentlich die Geschichte von dem Aaron an. Und wir sagen, ja, ist er schon der Loser am Anfang, oder? Weil er im Schatten von Mose steht. Vielleicht hast du das für dich so erlebt. Wenn ja 9 grosse Geschwister, die muss niemand etwas vormachen, was das heisst, ein kleiner Brütsch zu sein. Oder? Und wenn man so die Geschichten hineinschaut, so, dann sieht man, dort kehrt Gott erstmal schon etwas um. Aber er kehrt es nicht um für den Aaron zu sagen, du bist nur das Nummer 2, sondern weil der Aaron eigentlich der ist, der auch schwätzen kann. Oder? Und er braucht eigentlich die Begabung von Aaron, für Mose zu helfen. Und so fängt die Geschichte an von dem Aaron. Und ich nehme nur ein paar Sachen daraus raus, nicht alles. Oder? Das eine hat eben mit dem Stecken zu tun. So. Also wir sehen den grossen Brütsch, wo der Diener kann sein vom kleinen Brütsch. Und was sie dort, das ist eine von diesen Geschichten, oder? Mit dem Stecken, wo der Mose, all die Hohepriester von jedem Stamm eigentlich zusammengerufen, ist der Aaron auch dabei gewesen. Und das haben sie gemacht, mögt ihr euch erinnern, die Geschichte. Sie haben alle ihre Stäbe hergelegt, eigentlich. Wolltest du nicht schnell haben? Der würde jetzt hier liegen, oder? So. Und was ist passiert mit Aaron? Aaron schießt seinen noch her, er macht schwupp. Und der Stock, oder, der vorhin so aussieht, plötzlich, gut, vielleicht ein bisschen dicker als der, da mögen wir ganz abholen heute Morgen. Aber der Stock hat angefangen zu blühen, oder? Der Stock hat angefangen zu blühen und das haben sie erst später gemerkt, er hat nicht aufgehört zu blühen. Oder? Also ist in diesem Aaron irgendetwas Spezielles gewesen, dass der Stock, den er hatte, plötzlich hat blüht. Oder? Und könnt ihr euch vorstellen, ihr seid hier in einem Gremium von 12 hohen Priestern, jeder eigentlich gesalbt und eingesetzt von Gott und jeder hat so einen Steck. Wie kommst du davor, Walter? du mit dem und ich mit dem. Du hast einfach so eine Türenbrügel, oder? Und plötzlich von mir an von blühen, oder? Also, die anderen haben nicht gesagt, ja, der Aaron ist ein toller Kerl. Und vorher so wie, auch nicht. Dann haben sie gesagt, das habe ich mit ihm gemacht, oder? Was ist das für ein Holz, oder? Und Aaron sind einfach da von blühen. Das war nur der Anfang gewesen, eigentlich, von Aaron seinem Stock, oder? Weil später ist der weitergegangen. Zum Beispiel, als sie beim Pharao sind. Und sie gehen zum Pharao und interessant ist, wer hat eigentlich die ersten Plagen angekündigt beim Pharao? Das war Aaron. Die ersten drei hat der Aaron angekündigt. Also war nicht der Mose der, der vorher gestanden und gesagt, lass mein Volk gehen, sondern Gott hat ja Mose gesagt, ich gebe dir einen, der schwätzt für dich. Oder? Und so war es, als sie vor dem Pharao waren. Klammer, der Mose hat gewusst, wie man sich dort benimmt. Das ist 40 Jahre lang, ist er dort erzogen worden. Aber es ist nicht er, der geht schwätzen, sondern der grosse Bruder, der geht schwätzen. Also der Aaron steht vor dem Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und was macht er wieder mit seinem Stock? Er schießt den Stock vorher. Was passiert? Wird eine Schlange aus dem Stecken. Was macht der Pharao? Lässt seine Zauber kommen. Die schießt ihre Stecken am Boden. Was passiert? So hat er noch Schlangen. Und das ist nicht so ein toller Trick, oder? Der erste Moment schon, oder? Aber dann kommen da ganze Reihen von Zauber, es passiert das Gleiche. Was ist der dritte Teil von dieser? Ja? Aaron, seine Schlange frisst alle anderen Schlangen auf, oder? Ich glaube, Aaron hat wieder ein bisschen durchgeschnauft in diesem Moment. Ich fand, pff, ja, noch einmal gut gegangen, oder? Und sie gehen wieder. Und der Pharao lässt natürlich das Volk nicht ziehen. Sie gehen wieder, kommen zurück. Und kommt die zweite Plage, die wieder der Aaron angekündigt. Und er sagt, heb die Stab über die Wasserstelle. Was passiert? Der Aaron hat den Stab drüber. Und schon das Wasser ist da Blut. Und nicht nur in diesem Brunnen, sondern in ganz Ägypten. So, überall Blut, anstatt Wasser in den Brunnen. Der Aaron mit seinem Stecken. Der Pharao noch nicht so beeindruckt, weil seine Zauber haben natürlich dort mitgehalten. Und nachher kommt das nächste mit den Mücken. Der Aaron hat wieder seinen Stab vorgenommen, paff, eins auf den Boden klopfen, dann sind plötzlich Mücken vorgekommen, Mücken vorgekommen. Jetzt kommt vorstellen, dass der Aaron das erste Mal gesehen, boah, Durchbruch geschafft, he. Die Zauberer haben es auch probiert, aber dann ist nichts passiert. Das muss ich nicht mehr mithalten. Ja. Und die Mücken waren so eine Plage, und der Pharao hat das immer noch nicht Eindruck gemacht. Also, die nächste Plage hat der Moses nachher gemacht. Und Moses hat nicht den Stock gebraucht, er hat seine Hand gegen den Himmel gestreckt. Oder? Und dann ist das passiert, was Gott angekündigt hat. Und wir sehen hier im Aaron innen eigentlich sagen, überall, wo der Aaron auftritt, überall, wo der Aaron etwas sagt, geschwätzt hat, wir lesen, und das Volk glaubte. Der Aaron ist gekommen erzählen, wir gehen aus Ägypten. Oder? Und das Volk glaubte. Also der Aaron muss ein guter Rhetoriker gewesen sein. Der Aaron muss wirklich auch ein kraftvoller Mann sein. Und durch die Erlebnisse, müssen wir uns vorstellen, hast du das schon mal probiert, so einen Stockenboden zu schiessen, ob es eine Schlange wird? Ich meine, wer will mal probieren? Mal auf den Boden holen und schauen, ob da Mücken rauskommen. Nein, lassen wir das gescheiter mit den Mücken, die kommen eh von selber. Aber wer hat schon mal so etwas erlebt? Oder? Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du denkst, wenn du so etwas erlebt hast, das muss dir doch Schub geben, das Leben. Oder? Dann würdest du auch die Lieder, die wir heute Morgen gesungen haben, ganz anders singen. Was heisst, mit Adlersflügeln auf, oder? Und mit dieser Kraft. Du musst dir das mal vorstellen, dass du so einen Stecken hast und mit dem so die ganze Welt verzaubert ist. Der Stab Aarons, wo Gott Zeichen hat an der Tür. Und was macht der Aaron? Ich nehme jetzt ein bisschen Gump daraus. Sie sind ja rausgezogen, hat er wirklich noch geklappt. Sie sind durch das Meer, durch der Aaron wieder an vorderster Front dabei, hat das erlebt. Und was denkst du, was könnte dich noch erschüttern, wenn du so etwas erlebt hättest? Was? Was? Was könnte dich erschüttern, wenn es deinem Stecken, etwas, was du bei dir hast, die Autoschlüssel auf Boden schiessest, dann gibt es Schlangen und Mücken und so Zeug, oder? Was würde dir das auslösen, wenn du wüsstest, du hättest die Kraft, wo du vor dann der Weltherrscher gehst und sagst, weißt du, also du bist eigentlich ein Wurm, oder so. Wir sind die die Power haben, oder? Wir sind die die Macht haben. Lass uns gescheiter gehen, sonst geht es dir schlecht. Was würde passieren? Also mit was für einer Sicherheit, mit was für einer Selbstverständlichkeit würdest du auftreten? Wie laut würdest du die Lieder singen, wo es heisst, der Herr allein ist Gott? Und könnte ich etwas noch wegnehmen von dem? Wir schauen, wen es gebraucht hat bei Aaron. Oh, noch einen, den finde ich noch so schön von Aaron, bevor wir einen Gump nehmen. Wo sie unterwegs waren, oder haben sie auch nach Kriegen geführt, das ist auch noch so eine Stelle. Oder? Da kam Amalek. Amalek, ein grosses Volk, greift Juden an. Und was passiert? Der Mose geht mit dem Aaron, mit dem Hur auf den Berg rauf und der Mose betet. Solange er die Hände oben hat und betet, sehen wir, dass das Volk Israel Land einnimmt. Und der Mose langsam müde wird und die Hände runtergehen, werden die anderen plötzlich stärker. Das Volk kommt der Kasse. Oder? Und was machen sie? Der Aaron und der Hur haben Mose die Hände rauf. Oder? Du musst dir mal vorstellen, du hast Mose die Hänge auf, dann fährst du ein bisschen an zu spielen, oder? Dann sagst du, dann kommen die, ein bisschen. Die Kraft, die da drin ist, du musst dir das mal vorstellen, das ist nicht einfach ein Geschichtchen. Du musst dir vorstellen, du hast ihm die Hänge auf und beten, dann gewinnt du plötzlich das Volk. Dann gehst du ein bisschen runter, dann merkst du, es ist ein bisschen ausgeglichen, oder? Irgendwo, ein bisschen weiter runter, dann gewinnen die, oder? Du musst dir vorstellen, was das für in deinem Herzen bewegt. So. Und so ein Mann, der die Erlebnisse hat gemacht hat, ich sage, mir würde doch nicht mehr aus den Socken holen. Oder? Darum habe ich nicht meine Geschichte erzählt. Oder? Weil ich habe gesagt, ich will einen richtigen Loser nehmen, nicht nur so einen gewöhnlichen, wie ich bin. Und dann kommt die Zeit, wo sie nachher in der Wüste sind und Gott ruft, der Mose auf den Berg rauf, mehrmals, geht auf den Berg rauf, hat dort seine Audienz mit Gott, bekommt dort sein Gesetz ja über. Und in dieser Zeit drinnen, das Volk zum Aaron und sagt, du weißt, also, der kommt auch nicht mehr da, aber der ist jetzt schon zu lang fort. Das lesen wir im 2. Mose 32. Oder? Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergeht, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Stell dir vor, du hast die Verantwortung für das Volk, du hast all das erlebt, was wir jetzt aufgezählt haben. Und nachher ist der Mose, ist ein paar Tage, ist er weg, oder? Und dann kommt das Volk und sagt, der kommt auch nicht mehr. Wie schnell vergissest du, was Gott in deinem Leben da hat? Wie schnell ist das Schlangenzeug da, ist einfach weg, ist nicht mehr da? Und plötzlich stehst du nicht mehr in dieser Kraft von dem, was dir es gibt. Sonst stehst du allein da und der Aaron steht da plötzlich allein vor dem Volk und sagt, puff, was jetzt, oder? Er denkt nicht daran, hey, ich kann doch diesen Leuten noch einmal so ein paar Zaubertricks zeigen, um zu zeigen, wer der Gott ist, oder? Oder ich kann denen mal quasi selber auch den Gott anrufen, wenn er ist Priester, oder? Er kann selber den Gott anrufen und sagen, weißt du was, hey, mit dem Volk stimmt etwas nicht. Die sind irgendwie durchgefallen, oder? Nein, was macht er? Reißt eure goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir, sagt der Aaron. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und dann ist Post abgegangen. Dann ist die Post abgegangen, dass der Mose gehört hat, dass das ist nicht einfach nur ein normales Fest, oder? Da ist wirklich Post abgegangen vom allerstrübsten, wo sie um das goldige Kalb umgetanzt haben. So. Sie standen auf, um ihre Lust zu treiben, steht noch, oder? Also alles, was Gott ihnen gesagt hat, alles, was sie vorher erlebt haben, mit dem Aaron, alles vergessen, und sie machen sich ein goldiges Kalb. Ich weiss nicht, wie manchmal es dir das schon so passiert ist. Oder? Ich meine, es kann ja passieren, dass man ein bisschen vergisst, was es war. Es kann ja passieren, dass man nicht mehr gerade daran denkt, was Gott alles gemacht hat. Oder? Ist ja menschlich. Oder? Und da ist ja auch menschlich, dass ein Volk, das immer einen braucht, der vorangeht, und plötzlich ist er nicht mehr da, dass sie sagen, jetzt brauchen wir halt einen anderen. Weiss nicht, der Mose ist halt das Kalb. Ist doch gleich, so ein Kalb muss ja vorausgehen. Oder? Und ich weiss nicht, was es bei dir auslöst, wenn irgend so ein Kalb muss vorausgehen. Oder was für eine Farbe, was für ein Material das immer hat. Also der Aaron von dem Mann, der die Power hat, der die Kraft von Gott hat, zu dem, der sich total von Gott abwendet, alles verkehrt macht, nicht nur ein bisschen stolpert. wirklich alles verkehrt macht. Und er weiss, dass er einen Gott hat, der das nicht wird tun. Das weiss er. Das kann ich nicht sagen, dumm gegangen, habe ich nicht gewusst, oder? Das weiss er. Er hat einfach Prioritäten anders gesetzt. Er hat aufs Volk geschaut und wenn die das wollen, haben auch so, dann machen wir das halt. Oder? Und ihr kennt die Geschichte, wie sie ist weitergegangen. Mose kommt oben runter. Er ist so hässig, dass er die heiligen Gesetze von Gott verdeppert. Er macht das Kalb kaputt, er verreibt es zu Staub. Was passiert mit dem Aaron? Hat er die Augen auf den Feuer geschossen? Er sagt, so einen, was willst du mit so einem machen? Oder? Was willst du mit so einem machen, wo der Power erlebt hat und kaum läuft es einmal nicht mehr gerade? Wo gehört so einem her? Oder? Ich weiß nicht, ob dir schon mal ähnlich Schlimmes passiert ist wie dem Aaron. Was macht der Aaron? Was macht der Aaron? Zum Glück hat er ja noch den kleinen Brütsch, oder? Zum Glück hat er noch den kleinen Brütsch. Und der kleine Brütsch geht zu Gott. Und Mose geht zu Gott und betet und sagt, das Volk, das ist ja dein Volk überhaupt, das ist ja nicht mein, das sagt der Mose, das ist ja dein Volk, oder? Das hat so fertigen Hafenkäse gemacht, dass du einfach noch einmal kommen musst. Und der Aaron auch gerade, du musst uns vergeben, du musst uns rausretten. Oder? Und Gott vergibt seinem Volk und dem Aaron. Nicht, weil der Aaron sagt, was bin ich für ein Depp gewesen, sondern weil der Mose für ihn hersteht. Der Mose für ihn hersteht und der Aaron darf seinen Dienst weiter tun. Aaron setzt noch einen drauf. Das muss ich vorlesen aus dem 2. Mose 32. Aaron sprach, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen, das sagt er zu Mose. Du weißt, dass dieses Volk böse ist. Die Deppen, oder? Sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott, der vor uns hergeht. Und wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Ich sprach zu ihnen, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer und hupp, daraus ist ein Kalb geworden. Wenn es Gold ist, fühlst du es kalt. Was kannst du noch dafür, oder? Das ist die Entschuldigung von Aaron. Das ist der Versuch von Aaron, für sich rauszuretten. Und die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, ja, früher bin ich auch bekannt gewesen für gute Ausreden, aber das toppt also noch alles, glaube, was mir jemals in den Sinn kam, oder? Ich habe ein bisschen Gold ins Feuer geschossen. Ist ja, erstmal ist das Gold von den anderen, ist nicht mal meins, das Feuer und dann ist es kalt daraus geworden, oder? Ich meine, das kann es ja geben. Oder? Oder? Nein, oder? Wenn du so einen Stock kann Schlangen geben, oder? Und so einen Stock, wo ich kann es ja auch ein Kalb geben, oder? Das ist die Entschuldigung von Aaron. Und wieso vergibt Mose Aaron? Weil er gefunden hat, ja, das stimmt eigentlich, oder? Du hast noch recht. He? Nein. Weil sich Gott erbarmt. Weil der Mose eintritt und sagt, hey, verschon die da hinten, oder verschon die. Verschon sie Gott und gib uns nochmal eine Chance. Und Gott gibt nochmal eine Chance. Wer von euch ist schon mal dermassen in ein Fettnäpfchen gejalpet wie hier der Aaron? Wer? Und wenn ihr die Geschichte schaut vom Aaron, wie es weitergeht, er ist Hohepriester geblieben. Er hat sogar noch erleben, wie er sein Mantel darf abgeben, sein Sohn, wie sein Sohn seinen Job hat übernommen und wie Gott ihn hat weggenommen. Also ein räumlicher Abgang. Alles in geordneten Bahnen, wie es sich gehört hat. Und der Mann, den Gott dermassen erzürnt hat, Gott vergibt ihm, Gott gibt ihm eine neue Chance. Jetzt darfst du die schnell verteilen. Ja. Was lernen wir aus dieser Geschichte raus? Was nimmst du aus dieser Geschichte raus? So. Und er sagt, das Problem ist nicht, dass du stolperst. Das Problem ist nicht, dass dir zwischen irgend so ein Hafenkäse Sinn kommt wie Aaron. Das Problem ist nicht, dass du nicht heilig und perfekt bist aus deiner Kraft raus. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht, dass du vor Gott kannst kommen und sagen, hey, hallo, siehst du mich? Ich bin hier der Held. Nein. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn du stolperst, bleibst liegen. Dass wenn du stolperst, bleibst liegen und denkst, was bin ich doch für ein Elender und dort bleibst. Und bei Aaron lernen wir reisen, das hinger auf dem Büchlein. Umkehren ist kein Problem. Liegen bleiben ist das Problem. Also, wenn du umkehrst, wenn du irgendein Bockschiess ist, heisst das aufstehen, Krone richten und weitergehen. Weil Gott nimmt dir die Krone nicht weg. Gott nimmt dir die Krone nicht weg. Wir haben es vorhin gesungen. Er setzt uns eine Krone auf. Und auch was für einen Hafenkäse du machst, er nimmt dir sie nicht weg. Okay, sie kann etwas verschieben, sie kann vielleicht runterfallen. Aber das Wesentliche ist, dass du aufstehst, die Krone richtest und weitergehst. Alles klar? Braucht ihr noch einen? Machen wir noch einen kurzen. Oder? Noch eine kurze Geschichte vom zweiten Versager, weil die kennt ihr sicher auch. Neues Testament. Einer von den ersten Jüngern. Man kann annehmen, dass er vorher schon Jünger von Johannes war. Also einer, der kennt hat, wie es geht. Einer, der weiss, was kommt. Einer, der von Anfang an dabei war. Einer, der oft der Sprecher war von allen Jüngern. Einer, der hätte auf dem Wasser laufen konnte. Einer, wo Jesus von ihm hat gesagt, du bist der Felsen und auf den Felsen, wo die Gemeinde bauen. Also der Powermann, wo Jesus sagt, von all dieser Welt, ich habe dich ausgelesen und auf dich, wo die Gemeinde bauen. Du bist ein Felsen. Du bist ein unerschütterlicher Typ. Du bist einer, der weiss, was sich gehört. Du bist einer, der begriffen hat, um was es geht bei meiner Lehre. Ich will dir die Schlüssel geben für das Himmelreich, müsst ihr euch das mal vorstellen. Wir haben schon Predigten von der Stadt Jerusalem. Petrus hat den Schlüssel für dort hinein. Musst du dir mal vorstellen, was für eine Verantwortung. Petrus, der den Schlüssel hat, und er sagt, das, was du auf der Erde bringst, das wird gebunden sein, das, was auf der Erde löst, wird gelöst sein, das, was du vergisst, das wird vergeben sein. Also unheimliche Autorität, die der Petrus hat. Unheimlicher Mann, muss man sich mal vorstellen, dass ein Mann das direkt von Jesus gehört überkommt. So. Und es ist der Erste, der sagt, du bist Christus. Du bist Christus, du bist der Herr, wo wir darauf gewartet haben. Also ein Mann mit einer Erkenntnis und mit einer Kraft, wo unerschütterlich, Felsen ist, oder? Jesus sagt ihm, bevor der Gücko dreimal kreit, bevor der Gücko kreit, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Peter sagt, ich doch nicht, würde ich nie machen, oder? Und ihr kennt die Geschichte, so. Petrus geht schauen, wo Jesus in seinen schlimmsten Stunden ist. Von weitem hat er zugeschaut. Von weitem hat er zugeschaut. Ich kenne doch den nicht. Und stelle mir die Frage, ist das schlimmer, das, was der Petrus macht, als das, was der Judas hat gemacht? Ist das nicht genau so ein Verrat eigentlich? Und sagt, pff, kenne den nicht, der hat nichts mit mir zu tun, oder? So wie der Judas, der sagt, das ist ein Nehmen, oder? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das ist auf jeden Fall beides tragisch. Tragisch. Der eine verratet ihn so, der andere verratet ihn so. Will seine Haut retten. Der andere will ein bisschen Geld. Was ist schlimmer? Und was tut die zwei Männer unterscheiden? Der eine steht auf und geht sich hängen. Und der andere steht auf und legt die Krone wieder an. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Er steht auf und wir lesen nicht von einer riesen Zeremonie, die Petrus macht dort, sondern wir lesen, dass er bitterlich geweint hat. Also die Einsicht hat gesehen, ist tief in seinem Herz gespürt, was er für einen Holzweg gegangen ist. Was er für einen groben Fehler gemacht hat. Was für einen Versager er ist. Und er hat gewusst, das Schlimmste kannst du ja fast nicht machen, oder? Es war noch angekündigt. Er kann nicht mal sagen, dumm gegangen, es nicht gewusst. Es war noch angekündigt, er macht es trotzdem, oder? Und was passiert? Er steht auf, richtet seine Krone und geht weiter. Und wir lesen später, dass der Petrus einer von denen ist. Dank dem gibt es uns überhaupt. Oder? Einer von denen war, der die Welt gegangen ist, ging von dem Jesus erzählen. Einer von diesen Gründern von der Urgemeinde, die Bewegung, wo wir heute noch irgendwo ein Teil davon sind, aber Petrus, einer von denen war, der die in Gang gesetzt hat. Also, warum? Weil er aufgestanden ist, seine Krone wieder angelegt und weitergegangen ist. Und was, und ich komme zum Endspurt. Wenn Jesus Petrus begegnet, wie begegnet er ihm? Was sagt Jesus an Petrus, nachdem er verstanden ist und ihm wieder begegnet? Na, Petrus, hast du Schwein, ist noch mal gut gegangen, oder? Er fragt, hast du mich gern? Und wie manchmal fragt er ihn? Dreimal. Ja. Genau. Also Jesus tut Petrus noch extra noch mal einladen, oder? Dort fängt es ja schon an. Sagt es eigentlich dieser ganzen Welt denn, oder? Sagt es denen allen, die wissen, und vergessen mich Petrus nicht. Der Felsen. Der starke Mann, oder? Und warum? Oder? Weil der Petrus, ja, stell dir vor, in dieser Situation gehst du nicht von dir aus noch eins führen und sagst, hallo, zum Glück habt ihr ja mich, oder? Ich habe schon immer für euch geschwätzt. Bist schon immer eigentlich zu den Lieblingen von Jesus, oder? Er in seinem Herzen ein gebrochener Mann war, oder? Wenn er dort wäre geblieben, hat er das Gleiche gemacht wie der Judas. Er wäre sich einfach hängen. Er hat es verwirkt. Oder? Und er hört noch mal auf den Jesus und er steht wieder auf. Und dann kommt der Moment, wo Jesus ihm begegnet. Und Jesus, meine ich als Vater würde so, oder ich als Chef würde so ihm sagen, du könntest mir das noch einmal anschauen. Du hast, glaube ich, irgendwo da ist etwas nicht super gelaufen, oder? Hat er es doch noch gesagt? Und wieso machst du es denn gleich? Was hast du dir denn überlegt? Oder? Höre mich. Und was sagt Jesus? Hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Und dann Gang macht er gleich Käse weiter. Oder was sagt er ihm? Dann weide meine Schafe. Und liebe Leute, das ist die Frage, die Jesus dir heute stellt. Er fragt nicht, wie manchmal hast du schon geschafft, so Schlangenzeugs zu machen. Er fragt nicht, wie manchmal hast du schon geschafft, dass die anderen beeindruckt waren. Er fragt auch nicht, wie manchmal hast du schon geschafft, dass du Gold ins Feuer geschossen hast. Und bup, ist es kalt geworden daraus, oder? Er fragt nicht, was hast du gemacht dort, was mir so schlecht ist gegangen. Und da haben wir noch eine offene Rechnung. Wo Jesus sagt, ich bin für all das gestorben. Ich habe mein Blut fließen für all das, dass es weggeschwemmt wird. Und jetzt ist es weg. Stang auf, leg die Kronen an. Und dann kommt die Frage, hast du mich lieb? Also bist du bereit, aufzustehen? Bist du bereit, weiterzugehen? Und bist du bereit, dich den Dienst einzuspannen, den Jesus für dich bereit hat? Lass euch noch einen Moment Zeit, um zu überlegen. Jetzt geht es darum, was du daraus machst. Geht es darum, was du für eine Antwort gibst auf diese Frage? Es geht darum, ob du bereit bist, aufzustehen. Und ich sage, es gibt krass die zwei Wege. Entweder gehst du dich hängen, weil du es nicht verdient hast, weil der Hafenkäse, den du gemacht hast, so gross ist und keinen Ausweg mehr siehst. Oder du sagst, hey, das, was Gott für mich da hat, das kann man doch nicht mehr nehmen. Steh auf, richte meine Krone und geh weiter. Bleiben dir die zwei Wege. Judas oder Petrus? Einen habe ich noch, für das wir das auch gesagt haben. Ich habe heute Morgen nicht gesagt, du musst dich nicht entschuldigen. Ich habe nicht gesagt, es braucht keinen Buß. Ich habe nicht gesagt, es braucht nicht die Teil dazu. Die Frage ist einfach für mich, vielmehr, wo haben wir den Fokus drauf? So. Wenn du stolperst und bleibst liegen und in eine Anklage reinkommst und jetzt weißt, ich habe es nicht mehr verdient oder so, dann können dir die zwei Männer sagen, es ist nicht der Weg. Das ist der Weg vom Judas, wenn du dort bleibst. Wenn du wirklich irgendwo etwas Ungutes in deinem Leben hast, dann ist die Frage, ist der Fokus, bist du bereit, wieder aufzustehen, Krone zu richten und weiterzugehen? Und dann kommen die Punkte, wo du vielleicht sagst, ich muss mich noch morgen entschuldigen, das hat noch mit jemand anderem zu tun. Oder ich muss noch einmal vor den Gott gehen und ich muss wie noch einmal das können ablegen bei ihm. Aber du bist die Person, die wieder Krone drauf hat. Das ist eine andere Haltung. Das ist eine andere Idee von Gott dahinter. Und nicht du musst es noch verdienen. Es ist verdient. Der Buß ist gezahlt. Endgültig. Definitiv für alles. Und du sollst dir bewusst sein, dass wenn du unterwegs bist, dass du so wie du bist, als Baron, als Petrus oder wie auch immer, wirklich als das Königskind unterwegs bist. Und das hoffe ich, dass mit dieser Sicherheit und mit dieser Klarheit heute hier kannst du rausgehen. Amen. Danke dir, Gott, für die Geschichte von diesen zwei Männern, die wir heute Morgen anschauen dürfen, was so ein kleiner Einblick ist in die Geschichte, die du geschrieben hast mit all diesen Menschen, die du schreibst mit uns heute. Und ich glaube, dass wir alle irgendwo ja, die sind, die zwischen ihnen so die Momente, wo der Himmel offen ist, und wir erleben, was das heisst, ein Wunder passieren, wo wir Erkenntnis haben, wo wir wirklich sagen können, ich weiss, dass du allein Gott bist und dass es die Momente gibt in unserem Leben, wo wir irgendwo in der tiefen Finsternis sind und nichts mehr von dir erkennen und hoffnungslos sind und verzweifelt sind. Und danke, dass das nicht einfach das Leben dort aufhört und dass du uns die Hand entgegenstreckst, dass du der bist, der den Anfang macht, dass du der bist, der uns rausruft, dass du der bist, der uns die Kronen aufsetzt. Du der bist, der uns in der Hand nimmt. Du siehst, wo wir das besonders brauchen. Du siehst, wo wir irgendwo einen brauchen, der uns ein bisschen anschiebt. Du siehst, wo wir einen brauchen, der uns zum Dreck auszieht. Und Jesus, du bist dir nie zu schade, für das zu tun. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen an uns, dass wir das auch lernen, einander zu tun, wirklich in der Hand nehmen und weiterzugehen. Weil wir deine Kinder sind, deine Königskinder sind. Und danke dir, dass wir das dürfen mitnehmen dürfen in den Alltag. Und ja, in dieser Klarheit, in dieser Sicherheit innen leben, wo du sie schenkst. Amen.